Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Nach den ganzen Spielfilmen, über die wir gerade gesprochen haben, die das österreichische Kino ja gut darstellen eigentlich in seinem Mut, in seiner spielerischen Herangehensweise an Genre und Geschichten, dürfen bei uns im Programm natürlich die dokumentarischen Arbeiten nicht zu kurz kommen, die in Graz bei der Diagonale gezeigt worden sind. Spannend war dieses Jahr im Programm zu sehen, dass die Dokumentarfilmer sich mit unterschiedlichen Täter- und Opferperspektiven auseinandergesetzt haben. Die ganze Zeitgeschichte ist ja voller Verbrechen und Täter- und Opferrollen werden ständig neu verhandelt. Christian Berndt hat sich mit einigen dieser Dokumentarfilme beschäftigt.
Wir Mädel zum Beispiel, wir haben uns angezogen mit Hosen, so wie die Buben, und haben ein Flugblatt gestrahlt.
Maria Cäsar erzählt von ihrer Zeit in der kommunistischen Jugend. Nach dem Anschluss Österreichs gehörte sie zum Widerstand gegen die Nazis. Cäsar ist die Protagonistin in Barbara Wildings Was tue ich? Es ist einer von 5 Dokumentarfilmen, die sich auf der Grazer Diagonale mit der NS-Vergangenheit sehr unterschiedlich, teils biografisch, teils künstlerisch verfremdet, auseinandersetzen. Eine erstaunliche Zahl, findet Wilding.
Ich habe mich schon gefragt, ob es damit zu tun hat, dass es eben jetzt auch so ein bisschen wie der letzte Moment wirkt, wo es möglich ist, eben auch Leute zu interviewen.
Die Dokumentarfilmerin porträtiert in ihrem Film die 2017 verstorbene Maria Cäsar, mit der sie vor ihrem Tod noch Interviews geführt hat. 1939 wurde Cäsar als 18-Jährige von der Gestapo wegen Hochverrats verhaftet.
Die Nazis haben einen Trugschluss gehabt. Das Einsperren, das hat uns nur noch fester überzeugt, dass das schlecht ist. Ich bin noch bestärkt worden, dass man gegen dieses Regime unbedingt was tun muss. Obwohl ich gewusst habe, welche Gefahr das ist.
Nach ihrer Freilassung arbeitete sie weiter im Untergrund. Nach dem Krieg war sie trotz aller Anfeindungen in der kommunistischen Partei tätig. Ab den 90er Jahren trat die erklärte Feministin als Zeitzeugin in Schulen auf. Der Film zeigt Cäsar in Gesprächen und Diskussionsrunden bis ins hohe Alter, dazu Interviews mit Weggefährtinnen und Historikern. Es ist ein Porträt, das respektvoll, aber mit sympathischer Nüchternheit diesem konsequenten politischen Leben folgt. Mit einem einzigen Zeitzeugen im dunklen Raum kommt A Boy's Life von Christian Krönes und Florian Weigensammer aus.
I was 8 years old when the Germans came in. That was the end of my childhood.
Daniel Chanoch wurde 1932 in Litauen geboren. Er war 8 Jahre alt, als die Deutschen einmarschierten. Damit endete seine Kindheit, erzählt er. Er kam mit der Familie erst ins Ghetto und dann nach Auschwitz-Birkenau. Dort musste er Leichen transportieren. Als Hanoch 1945 mit 13 Jahren befreit wurde, hatte er 6 Konzentrationslager hinter sich. Dass er in Birkenau nicht sofort ins Gas geschickt wurde, hatte er ausgerechnet dem berüchtigten KZ-Arzt Dr. Mengele zu verdanken.
Mengele took me.
Mengele suchte sich den blonden Jungen aus, damit er ihn als Vorzeigehäftling bei Besuchen des Roten Kreuzes vorführen konnte. A Boy's Life ist Teil einer filmischen Trilogie, in der die Regisseure Zeitzeugen der NS-Zeit interviewt und die Erzählungen mit einem minimalistischen künstlerischen Konzept verbunden haben. Von einigen kurzen Wochenschauausschnitten abgesehen, sieht man den ganzen in Schwarz-Weiß gedrehten Film über nur Hanochs Gesicht.
In vielen Fernsehbeiträgen sehen wir die klassische Interviewsituation mit Zeitzeugen. Und unser Ansatz war, dass unsere Protagonisten das Publikum ihre Geschichte, ihre Erinnerungen direkt teilen, von Angesicht zu Angesicht, ohne Interviewsituation, ohne Fragestellungen unsererseits. Und unser Ansatz war der, tatsächlich zeitlose Dokumente zu schaffen, die auch in Jahrzehnten noch Gültigkeit haben.
Und Hanoch ist ein begnadeter Erzähler, der die furchtbarsten Geschehnisse mitunter mit sarkastischem Humor kommentiert.
Für den Film hat es natürlich den großen Vorteil, trotz eines grauenvollen Themas eine gewisse Erträglichkeit für den Zuseher zu schaffen.
Das Bestürzende und zugleich Fesselnde an den Erzählungen ist, dass sie davon handeln, wie ein Kind mitten in der Mordmaschinerie der Vernichtungslager steckt und trotzdem lernt, damit zu leben. Er hat sein Examen im KZ gemacht, sagt Hanoch. Einen völlig anderen Ansatz verfolgt die Regisseurin Selma Doboratz. In De facto lässt sie 2 Schauspieler Texte sprechen, die aus dem Mund von Beteiligten an Völkermorden von Ruanda bis zum Holocaust stammen.
Es ist auch jetzt klar vor mir, wie ich am Waldrand an einer der Gruben stehe. Ich bin auch einer von 6 Maschinenpistolenschützen. Es sind 3 Gruben und die Menschenschlange ist insgesamt 2 Kilometer lang. Wir legen das Magazin an und wir schießen von rechts nach links.
Die Schauspieler sitzen, während sie die Texte sprechen, in der betont künstlichen Umgebung eines Parkpavillons.
ging ja darum, sozusagen nicht den tatsächlichen Täter zu nehmen, dem dann wieder eine Bühne, eine Reproduktionsbühne, womöglicherweise eine, sozusagen auch eine Bühne, in der er sich ja dann wieder rehabilitieren kann, sondern wirklich den tatsächlichen Täter zu suspendieren per Körper.
Verfremdet werden die Szenen zusätzlich dadurch, dass man nicht erfährt, aus welchem historischen Kontext die Texte stammen. Man denkt in einem Moment an den Holocaust, doch dann ist von einem T-Shirt die Rede und man assoziiert einen zeitgenössischen Bürgerkrieg. Soboratz möchte Strukturen enthemmter Gewalt analysieren, sie lässt absichtlich den historischen Kontext im Unklaren, damit der Zuschauer das Geschehen nicht historisiert, wie sie sagt. Ihr Ansatz ist gewagt, aber mit dieser künstlerisch konsequenten Umsetzung gibt sie dem Thema eine eindringliche Gegenwärtigkeit. Man erlebt in den Dokumentarfilmen dieser Diagonale, dass die historische Entfernung zur NS-Zeit im Film keinesfalls mehr Distanz bedeuten muss. Manchmal rückt sie auf irritierende Weise sehr nah.
Der österreichische Dokumentarfilm sucht nach Grautönen in unterschiedlichen Täter-Opfer-Beziehungen. Christian Berndt hat uns einige Beispiele zusammengefasst.